Ich darf euch ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst begrüßen. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt an diesem sonnigen Sonntag. Mein ganz herzlicher Gruß gilt dir, Harald. Schön, dass du wieder da bist bei uns und dass du da wieder reden kannst. Gell? Und dann der Elfi an der Orgel. Auch dir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Lied 116, die angeschlagenen Verse. Ich wünsche uns alle einen gesegneten Gottesdienst.
Feiere den Gottesdienst im Namen Gottes, Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So grüßt uns der Wucherspruch aus 1. Petrus 1, Vers 3. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu dem Gottesdienst am Sonntag Quasimodo Geniti. Der Name ist so schwer, dass man ihn unbedingt aussprechen muss. Wie die kleinen Kinder. Und wir beten gemeinsam den Psalm 116, die Nummer 746. 116. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn du hast meine Seele vom Tode errettet. Ich werde wandeln vor dem Herrn. Wie soll ich dem Herrn vergelten? Ich will den Kelch des Heils nehmen. ich will dir Dank opfern. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. In den Vorhöfen am Hause des Herrn. Jesus Christus, du gekreuzigter und auferstandener Herr, wir danken dir, dass du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Wir danken dir, dass du den Tod besiegt hast und lebst. In deinem Namen sind wir heute als deine Gemeinde zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern und dir die Ehre zu geben. Herr, du kennst uns durch und durch, du weißt, was uns jetzt besonders bewegt. Wir haben vor einer Woche Ostern gefeiert, deinen Sieg über den Tod. Und trotzdem sind unsere Herzen oft voller Fragen, Ängste, Zweifel und Unglauben. Deshalb bitten wir dich, begegne uns in diesem Gottesdienst und sprich zu uns. Jesus, du gekreuzigter und auferstandener Herr, komm in unsere Mitte, überwinde unsere Zweifel und schenk uns heute Osterglauben und Osterfreude. Danke, dass du jetzt hier bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Danke, dass du uns jetzt hörst, wenn wir in der Stille miteinander und füreinander beten. Herr, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Nimmt gerne wieder Platz. Wir hören die Schriftlesung aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Und jetzt singen wir gemeinsam das Lied 550, die Sonne geht auf, Christ ist erstanden.
Ja.
Liebe Gemeinde, letzte Woche war Ostern. Und seitdem verbannen wir die düstere Seite, den Karfreitag aus unserer Kirche. Die Farbe schwarz ist verschwunden. Wir singen fröhliche Lieder, Heid. Die Kerze wäre wieder aufbrennt. Und wir haben uns am Ostersonntag zugerufen und machen das Heid. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und seit einer Woche versuchen wir, die Osterfreude in unseren Alltag zu bringen, dass er unseren Alltag verändert. Unser heiliger Predigttext dreht die Uhr aber noch einmal zurück, und zwar auf Ostersonntag. Und zwar auf die Zeit, kurz bevor die Jünger kapiert haben, dass Jesus auferstanden ist. Und ich lese uns aus dem Johannes 20, unseren Predigttext, die Verse 19 bis 29. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe und meinen Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Entschuldigung, meine Nase läuft noch ein kleines bisschen. Was war das für ein Unglück für die Jünger? Es ist Ostersonntag, der Tag ist schon fast vorbei. Und sie trauern um Jesus. Aber sie trauern auch dem Sonntag Abend um alles, was sie sonst noch verloren haben. Sie haben 3 Jahre ihres Lebens verloren, einfach futsch, dem falschen Menschen nachgelaufen. Sie haben ihre Zukunft verloren, wir erinnern uns daran, sie haben ihre Zukunft geplant. Wer sitzt denn neben dir im Reich Gottes? Das haben dir schon alles auskartelt. Und ihnen wird klar, sie sind dem falschen Messias nachgelaufen. Und sie haben Angst vor mächtigen Menschen aus dem Hohen Rat, die es geschafft haben, unschuldige Menschen umzubringen. Weil wer einen unschuldigen Menschen umbringt, der schafft es auch, dass man 11 Unschuldige umbringt. Und sie waren verwirrt, weil gleich am Morgen, da waren sie noch nicht einmal richtig wach, ist die Maria Magdalena gekommen und hat den Jüngern erzählt: Der Herr ist auferstanden, der Leichnam ist weg, Jesus ist weg. Und Petrus und Johannes sind zum leeren Grab gerannt und haben Jesus nicht gefunden und sie haben einfach nicht gewusst, was das bedeutet. Aber Maria Magdalene habe sie noch nicht geglaubt. Und erst jetzt, am Abend von dem Tag, beendet Jesus das Chaos im Kopf und im Herz von den Menschen und sagt: Friede sei mit euch. Und er zeigt ihnen seine Wunde und er sendet sie in die Welt. Und für die 10 Jünger, die auf dem Orgel dabei waren, war das wahrscheinlich das Verrückteste, was sie jemals im Leben erlebt haben. Aber vermutlich auch das Schönste, was sie jemals im Leben erlebt haben. Jetzt möchte ja endlich alles Sinn. Jetzt kriegen die Jünger endlich alles zusammen. Die ganze Feder, die Jesus gespannt hat, die ganze Zitate aus dem Alten Testament, jetzt möchte endlich alles Sinn. Für einen Menschen allerdings fängt jetzt das Unglück erst richtig auf. Für Thomas. Der hat am Ostersonntag Orwet einfach was Besseres zu tun gehabt. Oder was anderes. Mir weiß es nicht, war der kurz auf dem Klo? Hat er frische Luft braucht? Hat Petrus ihm mit ein paar Groschen weggeschickt, das Essen zu kaufen? Oder hat er einen langen Spaziergang braucht, um das alles zu verkraften, was da passiert ist? Ist er im Tempel gehockt, hat Gott gesucht? Oder war er in Gethsemane und hat geschrien, Gott, wo bist du? Jedenfalls, als er wieder zurückkommt in das Obergemach, war alles anders. Und er hört es schon von Weitem. Die Jünger singen Psalme und fragen sich, sie loben Gott. Und als er die Tür aufmacht, gucken ihn sehr grinsend die Gesichter an. Und sie sind froh. Offensichtlich hat er irgendwas verpasst. Und die anderen haben was erlebt, was sie total verändern wird, was die Menschheit, was die Welt verändern wird. Und das war genau in dem Raum, Thomas, stell dir das vor. Der Herr ist auferstanden, kaust er das, also der absolute Wahnsinn. Und der Thomas kaust nicht mehr her, als der fünfte Jünger zu ihm kommt und sagt, ach so schade, dass du nicht dabei warst, das hast du sehen müssen. Und der Thomas hat ein echtes Problem. Er kaust seine Jünger das nicht abkaufen, dass der Herr auferstanden ist. Die erzähle mir was vom Gaul. Das kann alles nicht stimmen. Da muss Alkohol im Spiel sein oder andere Droge. Das glaube ich erst, wenn ich das sehe. Erst, wenn ich meinen Finger in seine Wunde lege. Erst dann kann ich das glauben, was ihr da erzählt. Und dann passiert, ach doch, überhaupt nichts. Nichts. Zehn Menschen feiern und fragen sich und einer hockt in der Ecke und zieht die Schnute, weil er es nicht glauben kann. Und nach ein paar Tagen kommt vielleicht noch eine ganz andere Aufrichtung dazu. Und er fragt sich vielleicht, ob nun mal sie tatsächlich riecht. Ob nun mal er ist auferstanden. Warum ist er denn gerade zu dem Zeitpunkt gekommen, wo ich nicht da war? Bin ich nicht würdig genug, Jesus zu sehen? Warum gerade ich? Nimmt mir Jesus irgendwas übel, als ich in Gethsemane weggelaufen bin? Vielleicht nimmt er mir das ja übel. Es müsse furchtbare Achtung für den Thomas gewesen sein. Aber auch wenn das für den Thomas furchtbar war, die Erfahrung, uns fehlt halt vielleicht ein kleines bisschen das Mitleid mit dem Kerl. Schließlich möchte der Kerl nicht mehr und nicht weniger durch, als jeder Mensch seit 2000 Jahren, der die Botschaft das erste Mal kapiert und das erste Mal hört. Da ist ein Mensch, der ist gestorben und der ist wieder auferstanden. Da sagt doch jeder erst einmal, also bei aller Liebe, das kann ich nicht glauben, das kann doch nicht stimmen. Das habe ich noch nie im Leben gesehen, dass sowas passiert. Da die Menschen, die wären doch nicht einfach wieder lebendig, das gibt's doch nicht. Also ich kann das nicht glauben, das ist doch nur ein Märchen. Allerdings, also wenn er da wäre, der Jesus, und ich den sehe kennet und ich den auch lange, ja, also wenn ich so einen Beweis kriege, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann kennet ihr das vielleicht glauben. So denken sicherlich viele Menschen heutzutage, wie der Thomas. Aber nicht nur Menschen, die Geschichte das erste Mal hören, machen das durch, was der Thomas durchgemacht hat müssen. Menschen, die schon lange auch die Geschichte glauben, auch Jesus glauben, machen auch immer wieder so die Zeiten durch. In jeder Krise, in jeder Lebenskrise, in jeder Krankheit, in jedem Schicksalsschlag wird das von uns allen gefordert, was man auch dem Tag vom Thomas erwartet hat oder in den 8 Tagen vom Thomas erwartet hat. Denn Glaube an Gott, der dort auferweckt. Der Glaube an Gott, der mich in meiner Krise nicht verlässt, sondern immer bei mir ist. Der Glaube auch an Gott, der mich nicht dir verfallen lässt als in seine Hände. Und der Glaube an einen Gott, der mich bedingungslos liebt. Am Ende hocken wir alle im selben Boot. Von allen wird dasselbe erwartet. Der Glaube. Und Jesus ist gnädig mit Thomas. Seine Prüfung dauert zum Glück nur 8 Tage. Sind wieder alle zusammen. Und es ist schon Wunder genug, dass Thomas dabei geblieben ist und nicht gesagt hat, aber den Spinner bleibe nicht. Wieder sind die Tiere verschlossen, weil sie Angst haben. Und wieder steht Jesus plötzlich im Raum. Und wieder grüßt Jesus seine Jünger mit Friede sei mit euch. Aber diesmal geht es ausschließlich um eine Person, um den Thomas. Und Jesus wiederholt dieselbe Szene vor einer Woche haargenau gleich. Und er sagt, Thomas, du hast also unbedingt deinen Finger in die Wunde legen wollen. Voilà, da bin ich. Jetzt, her mit deinem Finger. Und wir kennen die vielen Bilder aus der Kunst, die genau diese Szene beschreiben. Und Thomas erkennt sofort und spricht es auch aus. Da steht Gott vor mir, da steht Jesus, der auferstandene Herr, vor mir. Und er sagt, mein Herr und mein Gott, das ist ein Glaubensbekenntnis in einem einzigen Satz. Du bist mein Herr. Du bist ab sofort der Chef in meinem Leben. Du gibst die Richtung vor und ich, Thomas, folge dir nach. Und du bist Gott, ab sofort der Glaube nur noch dir. Du bist der Gott, der schon bei der Schöpfung dabei war. Und du bist der Gott, der auf Golgatha für mich gestorben ist. Und ich will ab sofort nur noch dir vertrauen. Seine Zweifel sind wie weggeblasen und er weiß jetzt, dem Herrn kann man vertrauen. Und das möchte er bis zu seinem Lebensende. Die kirchliche Tradition sagt uns, dass der Thomas bis nach Südindien gekommen ist, um dort die Menschen zu missionieren, um dort den Menschen zu suchen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und da kann man schon ein bisschen neidisch auf den Thomas werden. Weil er hat genau das, was er nicht verstanden hat, in Worte gefasst. Er hat genau beschrieben, was passieren muss, damit er, der kleine Thomas, das glauben kann. Und Jesus hat genau das gemacht, was der Thomas gewählt hat. Und oh Wunder, suchen wir halt, nein, jetzt glaubt er. Na, das ist ja kein Hexenwerk bei so einer Auferstehung, bei so einer Erscheinung. Da hätte doch jeder von uns geglaubt. Jeder von uns wäre auf die Knie gegangen und hätte gesagt, mein Herr und mein Gott. Wer wünscht sich das nicht, Jesus so zu sehen und ihn so zu fühlen, ihn auch zu langen, wenn der eigene Glaube so schwach geworden ist oder kaum mehr sichtbar ist? Wer wünscht sich das denn nicht, dass wir in unserer Lebenskrise, die jeder von uns hat, den Beweis, dass Jesus lebt? Und welcher Christ hat sich noch nie in den Zeiten, in denen sein Glaube so schwach war, gewünscht, sein Finger in die Wunde zu legen, in die Wunde von Jesus? Wer hat sich das noch nicht gewünscht? Wie viel Kraft und wie viel Glaube würde das denn freisetzen? Wie viel Lebensmut würde das zurückbringen? Wie viel Hoffnung würde das verbreiten? So eine Begegnung würde unser Leben radikal verändern. Und nicht nur unser Leben, das Leben aller Menschen, die in unserem Umfeld leben. Jedenfalls meinen wir das, dass das so wäre. Aber was hat der Thomas denn nicht schon alles gesehen? Der Ungläubige, der zweifelnde Thomas. Was hat er nicht schon alles gesehen in den letzten 3 Jahren mit Jesus? War der nicht in Kana auf der Hochzeit? Hat der nicht den Wein geschmeckt, der vor weniger Minuten noch Wasser war? Hat er in Bethanien nicht den Lazarus gerochen, wie er schon gestunken hat? Und der dann auferstanden ist? Und war der nicht auf dem See Genezareth dabei, als sie so Angst gehabt haben, dass sie untergehen und Jesus den Sturm gestillt hat? Hat er nicht alle anderen Wunder gesehen, die Jesus gemacht hat? Er hat das alles gesehen, 3 Jahre lang. Und es hat ihm null und nichts, es hat ihm kein Stück geholfen, der Osterbotschaft zu glauben. Und die Jesus selber ja schon mindestens 3 Mal seine Jünger gesagt hat, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Nach 3 Tagen hat er ihnen gesagt. Thomas hat ihm nicht glauben können. Er hat auch Maria Magdalena nicht glauben können, als sie freudestrahlend am Ostermorgen gekommen ist und gesagt hat, der Herr ist auferstanden. Nichts hat ihm das gebracht, dass er 3 Jahre die Wunder gesehen hat, die Jesus tut. Und es hat ihm auch nicht geholfen, als die 10 Jünger gekommen sind und gesagt haben, der Herr ist auferstanden, er war groß geworden, du wirst das nicht glauben. Und er hat es nicht glauben können. Am Ende bleibt kein einziger Funke Glaube in dem Kerl übrig. Und was hat Jesus dem Zweifler zu suchen? Thomas, sei nicht ungläubig, sei gläubig. So fordert ihn Jesus auf. Als wäre das so einfach. Als kennt es jeder sofort ein innere Schalter umlegen und von jetzt auf gleich, na dann glaubt man halt. Aber vielleicht begreife ich mir heute Morgen mal Glaube als, nicht als den langen und schwierigen Prozess über Zweifel und na, vielleicht stimmt es doch und am Ende glaube ich doch, sondern vielleicht sehe ich mir heute Morgen mal den Glaube so, wie er eigentlich oft ist, als ganz einfache Entscheidung, die mir jede Minute, jede Stunde, jeden Tag zu treffen habe. Will ich dem Herrn und dem Gott jetzt in dem Moment glaube und vertraue? Ja oder nein? Und mehr ist Glaube oft nicht als die Entscheidung, dem Menschen, dem Gott zu vertrauen. Und die Gelegenheiten dazu gibt es 100-fach im eigenen Leben. Will ich jetzt, wo es mir wirklich schlecht geht und ich den Eindruck habe, das dunkle Tal, durch das mich Gott führt, das hört einfach nicht auf, will ich jetzt meinem Gott vertrauen, dass er bei mir ist? Oder will ich mich weiter von den Gedanken lähmen lassen? Will ich beim Abendmahl das auch nehmen, dass mir Gott vergeben hat? Oder will ich weiter suchen, meine Schuld ist so groß, das kann keiner vergeben? Und will ich mich weiter selber verurteilen? Will ich dem glauben, oder will ich glauben, dass wenn es meiner Familie finanziell nicht gut geht und ich Angst habe, will ich glauben, dass mich Gott und meine Familie, mich uns Gott versorgt? Oder will ich weiterhin jeden Tag davon prägen lassen, dass ich mir Sorgen mache? Sei nicht ungläubig, sei gläubig, ruft Jesus dem Thomas zu. Es ist eine ganz einfache Aufforderung, eine einfache Entscheidung, die aber weitreichende Konsequenzen in unserem Leben hat. Denn Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weil jeder und jede, die sich auf Jesus verlässt und ihm glaubt, wird nicht enttäuscht. Und wenn wir dann genau nachgucken, ganz genau nachgucken, dann sehe ich mir, dass sich uns der Auferstandene heute genauso offenbart, ganz plötzlich und unerwartet, in einem Gottesdienst wie heute, beim Sonnenuntergang am Meer, oder da, wo sich Menschen vergeben. Dort, wo man sich gegenseitig hilft, oder im Gebet, oder in einem Lied. Und dann können wir uns alle nur noch nauknien und so wie der Thomas suchen, mein Herr und mein Gott. Amen. Lasst uns gemeinsam das Lied singen, 619, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Lied 619. Erhebe uns zum Fürbittegebet. Herr Jesus Christus, du weißt, wie schwer es uns immer wieder fällt, an dich zu glauben, auch wenn wir dich nicht sehen. Und wie schwer es uns fällt, dir zu vertrauen, auch wenn so vieles in unserer Welt dagegen spricht. Du weißt das und hast es vorausgesehen. Und darum bitten wir dich, lass uns dennoch glauben, lass uns dennoch vertrauen und lass uns dennoch erfahren, wie du auf unbegreifliche Weise in unser Leben trittst und es neu machst. Begleite uns in die neue Woche und sei uns nahe. Wir denken heute besonders an die Menschen, denen das Glauben schwerfällt, die deine Liebe nie erfahren haben, die durch unsere Schuld ein falsches Bild von dir bekommen haben, die durch Schicksalsschläge von dir weggetrieben wurden. Du gehst durch verschlossene Türen, du erneuerst Herzen aus Stein. Schenke du ihnen deinen Geist. Auch die Kraftlosen und Kranken bringen wir dir, die Müden und Verzweifelten, alle, die sich nach einem neuen, einem anderen Leben sehnen. Hilf uns, mit ihnen das Leben zu teilen, das du uns geschenkt hast. Und lass sie erfahren, wie sie geliebt und wertvoll sind in deinen Augen. Und mit deinen Worten beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir hocken uns wieder neu und singen das Lied 112. Auf mein Herz mit Freuden. Lied 112.
Thank you.
Harald, ich darf dir ganz herzlich danken für deine Predigt. Ich denke, sie hat uns alle Mut gemacht, ganz neu zu vertrauen. Vielen, vielen Dank. Und auch dir, Elfi an der Orgel, ganz herzlichen Dank, dass du immer wieder da bist und unsere Orgel spielst. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein paar Abkündigungen. Das Opfer vom Gottesdienst am Ostersonntag hier in Lichtl ergab 198,41 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das heutige Opfer ist ebenfalls für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Am kommenden Dienstag ist um 20 Uhr Kirchengemeinderatssitzung in Finsterlohr. Am Mittwoch treffen sich die aktuellen Konfirmanden zur Generalprobe hier in der Kirche in Lichtl um 15 Uhr. Am kommenden Sonntag feiern wir hier in Lichtl Konfirmation. Folgende Jugendliche werden konfirmiert: Alina Bruder, Noah Kilian, Amelie Küstner und Tim Weingartner aus Oberimbach, Janik Korn aus Finsterlohr und Moritz Klein-Eidam aus Rötzachsen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die Fischli-Band und der Männergesangverein Oberimbach-Lichtl wird den Gottesdienst musikalisch umrahmen. In Schmerbach ist um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Kreiselmeier. Auch dazu herzliche Einladung. Alle weiteren Termine und Hinweise sind im Mitteilungsblatt nachzulesen. Dann erheben wir uns und singen vor dem Segen: Christ ist, verleih uns Frieden gnädiglich.
So geht in diese Woche mit dem Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Musik.